In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten.
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 22. Januar 2026 durch Konrad. Die Themen: Polizei in Freiburg hat nun Taser. Über die Erfahrungen mit Tasern sprach Fabian mit dem Polizeiwissenschaftler Professor Raphael Bär. SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv. Ein Kommentar von Birgit. Wohnberechtigungsscheine in Freiburg. Am Jahresende 2025 standen 7000 Menschen auf der Warteliste der Freiburger Stadtbau. In vielen Bundesländern sind sie schon Realität bei der Polizei. Taser. Nun werden sie auch in Baden-Württemberg getestet. Und zwar beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und beim Polizeipräsidium Freiburg.
In Rheinland-Pfalz werden sie, wie gesagt, seit 2018 eingesetzt. Andere Länder wie die USA setzen Taser schon lange ein. Wie sind die Erfahrungen mit dem Einsatz von Tasern bei den jeweiligen Polizeien?
Nun, dazu muss man sagen, dass die Erfahrungen sich in der Regel darauf stützen, dass diejenigen PolizistInnen, die diese Waffen an die Hand bekommen, Erfahrungsberichte schreiben. Das sind also Evaluationen, die aus der Polizei selbst herauskommen und keine wissenschaftlichen Erfahrungsberichte oder Evaluationen, sodass wir im Prinzip nur aus dem internen Polizeialltag Informationen dazu haben. Und diese natürlich, wie man sich leicht denken kann, alle relativ positiv, weil man hier ein zusätzliches Mittel der Schmerzzufügung zur Verfügung hat. Insofern ist da nicht viel Kritik zu erwarten. Das ist übrigens bei allen Innovationen so, die die Polizisten in eine bessere Lage versetzen. Das war bei den Bodycams so, das ist jetzt mit dem Taser ebenfalls.
Heißt, es wird ja immer jetzt von einer testweisen Einführung gesprochen, aber eine wirklich unabhängige Evaluation dieser Tests auch in anderen Bundesländern, die gab es bisher noch nicht.
Genau, die gab es bisher noch nicht. Und wir müssen das sehen im Kontext einer insgesamt festzustellenden Aufrüstung der deutschen Polizei, die schon einige Jahre stattfindet. Es werden immer mehr, immer schärfere Waffen, auch Distanzwaffen angeschafft zur Abwehr von Gewalt, die selbst konstruiert ist. Also die ganzen Zahlen, die da im Umlauf sind über Gewalt gegen Polizei, sind ja zum großen Teil, haben zum großen Teil keine empirische Grundlage, weil die ganzen Statistiken der Gewalt gegen PolizeibeamtInnen darauf beruhen, dass die zwei Hauptfaktoren, nämlich Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte, nicht notwendigerweise Opfer erzeugen, aber trotzdem als Gewalt gezählt werden. Das heißt, hier werden Zahlen ins Spiel gebracht, die in der Realität gar keine Opfer bzw. gar keine Gewaltdarstellungen beinhalten, trotzdem als Gewalt gezählt werden. Und darauf aufbauend nimmt man dann die Begründung für immer mehr sozusagen Aufrüstung für die Polizei.
Heißt, die ja immer wieder zu hörenden Aussagen auch medial und von PolitikerInnen, dass die Zahl der Angriffe auf Polizistinnen steigen würden, die lässt sich eigentlich empirisch so nicht halten.
Genau. Und die Zahlen fußen auf der polizeilichen Kriminalstatistik, das heißt auf der Arbeitsstatistik der Polizei, die selbst zählt, was passiert. Und bei diesen zwei eben genannten Paragraphen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist eben gar nicht klar, ob da auch Gewalt angewendet wurde oder ob Polizisten verletzt wurden. Der Widerstand wird geschrieben, wenn jemand sich unbotmäßig gegenüber Polizei verhält, wenn er also nicht kooperiert. Das Zweite, was ich feststelle, ist bei dem Paragraphen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Paragraph 114 StGB, da ist der Angriff selbst, also die Intention, schon die vollendete Tat. Auch völlig unabhängig davon, ob das Gegenüber, das getroffen werden sollte, verletzt ist. Wenn man nun aber von Angriffen spricht, ist das ja nicht falsch. Nur ob der Angriff erfolgreich war, das heißt, ob jemand verletzt wurde, wird hier überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, alle Angriffe, auch die, die keine Opfer erzeugt haben, werden als Straftat gezählt. Und das bringt die insgesamte Anzahl der Gewaltdelikte natürlich völlig in die Höhe, weil man sich entschieden hat, in der polizeilichen Kriminalstatistik oder auch in dem Lagebericht des Bundeskriminalamts diese zwei Straftaten, Widerstand und Angriff, als Gewalttaten zu zählen. Und das ist schlichtweg nicht identisch mit der wirklichen Wirklichkeit.
Zurück konkret zum Taser. Der Taser rettet Menschenleben, sagt der baden-württembergische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Dirk Preis. Stimmt das?
Ich kann Herrn Preis nicht verdenken, dass er so argumentiert. Aber gleichzeitig muss man sehen, dass der Taser in gleicher Weise auch Menschenleben vernichtet. Das ist in den USA bekannt, das ist auch in Deutschland bekannt, nur weigert man sich sozusagen eine kausale Verbindung herzustellen zwischen dem Taser und dem Tod von Betroffenen, weil dann immer gesagt wird, das kann man nicht genau sagen, ob das jetzt nicht andere Faktoren waren, die dazu geführt haben. Letztlich kann man einen Gewerkschaftsfunktionär natürlich nicht übel nehmen, dass er für seine Polizisten das Beste rausholen will. Und richtig ist, dass durch den Taser-Einsatz noch kein Polizist zu Schaden gekommen ist. Das ist wahr. Andererseits muss man aber sagen, dass der Taser seine Wirkung nur erzielt in Idealbedingungen, unter Idealbedingungen. Nämlich, wenn ein Mensch, der gesund ist, der nicht schwanger ist, der kein Herzleiden hat, der nicht zu viele Kleider anhat, ruhig dasteht und darauf wartet, von den Pfeilen getroffen zu werden. Das sind die Situationen in den vielen Testphasen, die die Polizei selbst durchgeführt hat. Alles andere birgt Unsicherheiten und ist kontingent. Also sowohl Bewegung als auch, wie im Winter zum Beispiel, Kleidung kann die Wirkung dieser Pfeile verhindern. Und dann wird, und das ist ja der springende Punkt, dann wird selbstverständlich vom nächsten Mittel Gebrauch gemacht, nämlich von der Schusswaffe. Also der Taser wird nie alleine eingesetzt. Der wird immer abgesichert durch einen Kollegen oder eine Kollegin, die im Zweifel eine Schusswaffe bereithält. Und deswegen halte ich es für ein zusätzliches Instrument der Schmerzzufügung und nicht für eine Alternative zur Schusswaffe.
Sie haben es gerade schon etwas angesprochen. Wenn Menschen mit Herzproblemen eine Zeit nach dem Taser-Einsatz versterben, ist der Beweis, dass der Tod am Taser-Einsatz lag, ja nicht so ganz leicht zu führen. Was lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen sagen? Wie tödlich ist der ja oft als harmlos dargestellte Taser?
Ja, wie tödlich er ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich kein Mediziner bin und auch kein Pathologe. Ich kann aber sagen, dass der Taser dann am erfolgreichsten ist, wenn die Schusswaffe überhaupt nicht eingesetzt werden dürfte. Also in den Fällen, in denen früher die Polizeibeamten entweder geredet haben oder maximal mit Pfefferspray oder dem Schlagstock agiert haben, dort wird jetzt eben vom Taser Gebrauch gemacht und so nach dem Motto, vielleicht wirkt's. Entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Und das ist eine Bedingung des Einsatzes, die mir schleierhaft ist, weil sozusagen die Hemmschwelle, das zweitstärkste Mittel einzusetzen, jetzt natürlich sinkt, weil man es hat, weil man es darüber verfügt und weil man sozusagen damit rechnen kann, dass man noch mehr Gewalt anwenden kann, wenn es versagt. Also die ganzen Bemühungen der Polizei früher, ihre BeamtInnen so auszustatten, dass sie möglichst deeskalierend und nicht nur präventiv, sondern deeskalierend agieren, die fallen mit dem Taser quasi hinten runter. Und das ist bedauerlich.
Heißt die Argumentation, dass die Ausstattung mit Taser eventuell auch dafür sorgen könnte, dass weniger von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wird, der Argumentation würden Sie nicht folgen?
Naja, der Innenminister Strobel hat es ja selbst schon gesagt, bei den Angriffen, die wirklich gefährlich für die PolizistInnen sind, nämlich Messerangriffe, wird weiterhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Und es ist nie in Rede gestellt worden, irgendwann mal oder zu irgendeinem Zeitpunkt die Schusswaffen auf dem Revier zu lassen oder im Funkstreifenwagen, die wird wie selbstverständlich natürlich mitgeführt. Nochmal, der Taser ist ein zusätzliches Schmerzzufügungsmittel. Das Problem ist tatsächlich, dass die Entwicklung dieser Verbreitung so war, dass es zunächst mal Spezialeinheiten getroffen hat. Das sind ja also die SEKs, die Spezialeinsatzkommandos. Der zweite Schritt war, okay, da war es erfolgreich, da sind auch die Profis für Gewaltanwendung. Das kann man nicht anders sagen, die üben das täglich. Und denen traue ich auch zu, dass sie das professionell anwenden. Die zweite Stufe war, das geben wir jetzt auch in die BFEs. Das sind ja die semi-elitären Verbände der Bereitschaftspolizei, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Auch dort kann man von einem erhöhten Übungsarrangement ausgehen. Und jetzt kommt es in den allgemeinen Streifendienst. Da sind die Übungssequenzen sehr viel geringer und man wird sehr vorsichtig abwarten müssen, wie die Kolleginnen und Kollegen mit diesem Instrument umgehen. Natürlich wollen es alle haben, aber ob das tatsächlich notwendig ist für eine Mann- oder Frau-Ausstattung, ob das die Polizei besser macht, wage ich zu bezweifeln. Im Übrigen haben wir bisher noch keine gesicherten Aussagen darüber, dass die Verletzungsrate der Polizei oder die Gewaltrate gegen die Polizei dadurch deutlich verringert wurde.
Noch einmal zurück zu diesen BFE-Einheiten. Diese sind ja dann oft auch bei Demonstrationen im Einsatz. Mhm. Jetzt BFE-Einheiten auf Demonstrationen mit Tasern. Wie bewerten Sie das?
Ja, da muss man sagen, wir haben bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, dass Taser bei Demonstrationen eingesetzt wurden. Also ich weiß davon nichts. Mir ist das nicht bekannt, dass die flächendeckend eingesetzt werden. Das sind ja auch keine Einsatzmittel, die in der Breite eingesetzt werden, also gegen mehrere Menschen. Das bleibt abzuwarten, ob das sich ändert, wenn alle BFE-Beamten oder mehrere Einsatzbeamte über dieses Gerät verfügen. Aber bislang haben wir darüber keine Kenntnis.
Lässt sich denn etwas dazu sagen, gegen welche Personengruppen Taser erfahrungsgemäß eingesetzt werden?
Naja, ganz allgemein gegen renitente Männer. Das Gewaltproblem ist ja sowieso im Wesentlichen ein Problem sozusagen Wurzel von Männlichkeit, also von aggressiver Männlichkeit. Und so ist auch das. In der Regel wird es gegen Männer eingesetzt, wobei nicht ganz klar ist, in welchen Handlungssequenzen, also in welchen Ablaufsequenzen dann der Taser zum Einsatz kommt, ob das erst bei Lebensgefahr für die Beamten ist oder schon um die Störungen zu vermeiden oder zu beenden. Da gibt es einen breiten Spielraum, deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass der Einsatz dieser Einsatzmittel von externer Seite, also von wissenschaftlicher Seite begleitet und bewertet werden müsste und nicht von der Polizei selbst. Denn da ist nicht zu erwarten, dass man unabhängig und kritisch auf solche Einsätze draufschaut, sondern das wird wahrscheinlich so aussehen, dass alle Polizisten berichten werden, dass er toll ist.
Jetzt ist es ja so, dass der Taser an die Bodycams der Polizisten und Polizistinnen gekoppelt werden kann. Kann denn mit solcher moderner Technik der zu exzessive Einsatz von Tasern durch die Polizei verhindert werden?
Nun, dazu muss man sagen, das ist eine sehr massive Forderung von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen und von mir ist, die Bodycam so einzustellen, erstens, dass sie verpflichtend eingesetzt werden muss, zweitens, dass sie auch verpflichtend eingeschaltet werden muss bei bestimmten Einsätzen. Und das sind Schusswaffengebräuche und das Ziehen des Tasers und auch des Schlagstocks. Wenn das technisch gesichert wäre und wenn vor allen Dingen gesichert wäre, dass die Bodycams obligatorisch eingeschaltet sind und nicht nur, wenn es der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin entscheidet, das ist ja der springende Punkt. Es ist ja nach wie vor so, dass es im Belieben der eingesetzten Kräfte ist, eine Bodycam einzuschalten. Wenn es technisch gesichert wäre, dass immer dann, wenn der Taser zum Einsatz kommt, auch die Bodycam eingeht, hätten wir einen wesentlichen Schritt zur Evaluation und zur Kontrolle dieses Einsatzmittels getan. Aber ich fürchte, dass wieder die Gewerkschaften hier obsiegen, die dafür gesorgt haben, dass die Bodycam nur eingeschaltet wird, wenn sich die PolizeibeamtInnen bedroht fühlen.
Abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, was sind Ihre Forderungen für die Ausstattung und den Einsatz von Tasern durch die Polizei?
Also wenn es überhaupt sinnvoll eingesetzt werden soll oder wenn man der Meinung ist, man braucht diese Waffen unbedingt, dann würde ich sehr dafür plädieren, sie in die Hände derer zu geben, die mit ihren Gewaltmitteln auch gut trainiert umgehen und nicht für den allgemeinen Streifendienst. Das ist Teil einer allgemeinen Aufrüstung der Polizei, die ich sehr kritisch sehe. Das Instrument kann tödlich wirken, es kann aber auch wirkungslos sein und es ist manchmal auch wirksam, das muss man zugestehen. Das aber in die Hände von Menschen zu geben, die das nicht täglich trainieren, halte ich für verantwortungslos und weit überzogen. Die PolizistInnen haben in der Vergangenheit oftmals durch kluge Interventionen, durch Gespräch, auch durch Einsatz von weniger starken Mitteln erfolgreich gehandelt. Und ich kann nicht sehen, dass der Taser hier ein Gamechanger wäre.
Das sagt Professor Raphael Bär, Polizeiwissenschaftler mittlerweile im Ruhestand. Wir haben mit ihm gesprochen über die Erfahrungen und den verstärkten Einsatz von Tasern durch die Polizei.
SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv, ein Kommentar. Lasst mich mit eurem Fußball in Ruhe. Das Europa-League-Spiel SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv wird angesetzt und plötzlich interessiert sich die Palästina-Soli-Szene für Fußball. Ob ultrarechte Fans den Hitlergruß zeigen oder rechtsextreme Hooligans die Spieler auf übelste Weise rassistisch beleidigen. Bis jetzt ist mir noch keine Online-Petition zum Ausschluss dieser Clubs untergekommen. Nun wird nicht nur die Absetzung des Spiels am 22. Januar gefordert. Israelische Teams sollen komplett aus deutschen Stadien verbannt werden. Das bringt mich wiederum dazu, mich zu einem Fußballspiel zu äußern, obwohl mich das genauso wenig interessiert wie die Party-Solis. Unerträglich ist in der Petition der folgende Satz: Der Angriff der Hamas hat nicht in einem Vakuum stattgefunden, sondern muss vor dem Hintergrund von 75 Jahren Besatzung, Unterdrückung und der Blockade Gazas seit 2007 verstanden werden. Damit wird das Massaker der Hamas unter Beteiligung palästinensischer Sympathisanten am 7. Oktober 2023 verstanden. Die Ermordung friedlich feiernder FestivalsbesucherInnen, grausame sexualisierte Gewaltszenen, Kindermorde und Geiselnahme von 250 Erwachsenen und Kindern. Das war der Auftakt des Krieges zwischen Israel und Gaza, der Zehntausenden PalästinenserInnen das Leben kostete, darunter viele unbeteiligte ZivilistInnen, Kinder, JournalistInnen. Ihnen gilt mein Mitgefühl. Es ist ein legitimes Vorgehen, Staaten, die einen Angriffskrieg führen, vom internationalen Sportgeschehen auszuschließen, wie es im Fall Russland geschieht. Man kann der ultrarechten Regierung Israels vieles vorwerfen, aber einen Angriffskrieg führt sie nicht. Maccabi Tel Aviv ist der größte israelische Fußballverein. Unter den Fans befinden sich rechtsextreme Hooligans, die rassistisch und gewaltbereit unterwegs sind. Sie sind die kleine Minderheit unter vielen Tausenden friedlicher Fans, genau wie in fast allen Fußballvereinen weltweit. Ihr Rassismus und Extremismus ist zu verurteilen. Der Freiburger grüne Ex-Stadtrat Dr. Jonathan Ben Sholomo ist übrigens im Vorstand von Maccabi Deutschland und auch Dauerkartenbesitzer des SC Freiburgs. Es gibt 38 deutsche Maccabi-Fußballvereine. Hier spielen explizit Menschen jeder Herkunft zusammen Fußball, ob sie nun christlich, muslimisch, jüdisch, atheistisch sozialisiert sind. Die Mehrheit der Teilnehmenden ist nicht jüdisch. Die rote Karte für Israel-Flyer, die derzeit vor dem Freiburger Stadion verteilt werden, sprechen ihre eigene Sprache. Hier geht es nicht um Kritik an rassistischen Hooligans, sondern meines Erachtens der antisemitische Reflex, der aufschnellt, sobald israelische KünstlerInnen, SportlerInnen oder einfach Menschen ins Blickfeld geraten. Ich nehme es euch außerdem übel, dass ich mich jetzt mit Fußball beschäftigen muss. Gegen jeden Rassismus und Antisemitismus. Ein Kommentar meiner Kollegin Birgit. Michael mit einem Beitrag aus dem Gemeinderat Freiburg zu Wohnberechtigungsscheinen, Wohnen in Freiburg und Wartelisten.
7000 Haushalte mit Wohnberechtigungsschein am Jahresende auf der Warteliste der Freiburger Stadtbau FSB. 430 Wohnungen netto erst im Programm FSB 2030 neu errichtet. Es bedurfte Nachfragen aus dem Kreis der Rätinnen, um die konkreten Zahlen der beiden, den beiden Geschäftsführern der Freiburger Stadtbau zu entlocken.
Die Wohngeldgrenzen sind auch nach oben gekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen größeren Kreis von Menschen, die auch Anspruch haben auf diesen geförderten Wohnungsbau. Und diese Kriterien führen dazu, dass wir tatsächlich gewachsen sind. Und auf die Frage, wie viel ist das, dann sind wir aktuell bei über 7.000 Anwärtern auf unserer Liste. Deswegen ist dieser Weg des Bauens und der zur Verfügungstellung der geförderten Bauten sehr, sehr wichtig. Wir werden im Rahmen dieser Wohnbauoffensive um mindestens 1.000 Wohnungen wachsen und der Großteil, also mindestens 50% plus, werden als geförderte Wohnungen tatsächlich erstellt.
In der Freiburger Stadtbau.
Vielen Dank, dann darf ich den Aufschlag machen. Es ging um das Nettowachstum der FSB. Stand heute, beziehungsweise Stand Ende letzten Jahres, sind wir um insgesamt 430 Wohnungen netto gewachsen. Das heißt, das sind schon abgezogen alle Rückbauten, die wir tatsächlich machen mussten an dieser Stelle, um das zu ermöglichen. Das wäre sozusagen die eine Bilanzzahl an dieser Stelle.
Zuvor hatten der Oberbürgermeister Martin Horn wie auch die Geschäftsführerin Magdalena Jablenski die Zahl von 1.000 im Bau befindlichen Wohnungen in den Vordergrund gestellt. So ist ja eigentlich auch die Zielvorgabe jährlich bis 2030. Die Frage, ob denn Millionenpreise für die von der FSB gebauten Eigentumswohnungen sich wirklich rechnen oder nicht ein Risiko darstellen, kam vom nicht mehr Aufsichtsrat der Grünen, Stadtrat Sumbert.
Ich bin bei ImmoScout letztens verrutscht aus Versehen von Wohnung mieten auf Wohnung kaufen und habe da die Wohnung im Metzgergrün gesehen, die teilweise bis zu 1 Million Euro kosten. Und ich habe mich da gefragt, werden die Wohnungen im Bauträgergeschäft aktuell los? Und dann auch, wer kauft die Wohnung? Weil, also, vielleicht bin es nur ich, aber es scheint sehr weit weg von der Lebensrealität von vielen FreiburgerInnen. Und klar, natürlich finanzieren die Mietwohnungen, aber ich habe trotzdem gestaunt, bin ich ganz ehrlich.
Nun konnte zum Glück nach dem jahrelangen Leerstandsdebakel in Günterstal bei dem Bau von Reihenhäusern, die der Vorgängergeschäftsführer Klausmann im Eigentumsgeschäft zu verantworten hatte, relativiert werden.
Wir haben aber auch tatsächlich gemeinsam mit meinem Kollegen viel Kraft investiert und mit dem Team rund um Frau Werner, dass wir eben diese Thematik Selbstnutzungen, Kapitalanlage und aber auch Mitarbeiterwohnen in der Region tatsächlich auch abfragen, stärken und dort in die Verkäufe kommen. Und das ist sozusagen, wer leistet sich das im Metzgergrün? Wobei Metzgergrün ein Sondermodell ist. Es ist eine Maisonette, also wie ein Reihenhäuschen sozusagen von über 100 Quadratmetern. Das darf man nicht vergessen an dieser Stelle. Das sind 4- und 5-Zimmer-Wohnungen. Hier haben wir tatsächlich jetzt einen großen Schritt nach vorne machen können. Wir haben Reservierungen, wir haben jetzt die ersten Notartermine, wo tatsächlich sich hier, wenn Sie so wollen, der gordische Knoten bei diesem speziellen Produkt gelöst hat.
Na, ob das in der Uferhäuserstraße in Haslach auch gelingen wird? Naja, nun hat die Rolle des Bauträgergeschäftes und der Grundstücksübertragung von der Stadt auch Stadtrat Mohlberg ein bisschen präziser aufgeworfen.
Also sozusagen wie der Plan ist, dass sich da was von refinanziert, dann glaube ich, muss man noch mal genauer hingucken, also wie viel refinanzieren wir damit im Real oder sind es sozusagen Umsätze von, sag ich mal, Grundstückseinlagen, die wir eigentlich faktisch sozusagen an die Stadtbau geben und dann den Umsatz mehr oder weniger oder die Kapitalisierung mehr oder weniger daraus erlösen. Also ich meine, Sie bereiten das ja vor, aber vielleicht können Sie noch mal was sagen zu Ihrer Einschätzung der Eigentumsmaßnahmen, wie wir sie gerade betreiben und wie substanziell die sozusagen tatsächlich zur Refinanzierung beitragen.
Ihm antwortete der kaufmännische Geschäftsführer der Freiburger Stadtbau, Michael Miller, wie folgt.
Vielleicht fange ich gerade damit an, nochmal. Natürlich ist in einem veränderten Baukostenniveau, in einem veränderten Zinsniveau die Käufergruppe verändert sich. Das liegt in der Natur der Sache. Aber gleichzeitig muss man sagen, es ist Bauträgergeschäft. Und jetzt komme ich zu der Zahl, die abgefragt wurde, für uns in der aktuellen Konstruktion nach wie vor sehr wichtig, um unser Baugeschäft überhaupt betreiben zu können. Wir planen in den nächsten Jahren mit Erträgen pro Jahr, mit Deckungsbeiträgen von über 10 Millionen Euro, die wir in den sozial geförderten Wohnungsbau investieren. Und wenn wir das Geld nicht aus dem Bauträgergeschäft erwirtschaften, dann müssen wir halt überlegen, wo es sonst herkommt. Oder wir bauen halt weniger. Das ist relativ banal. Lassen Sie mich noch zwei andere Botschaften auf die Fragen formulieren. Nochmal zu den Grundstücksübertragungen. Weil ich habe immer das Gefühl, das Elementare dieser Sache wird nicht so 100% nachvollzogen. Die Grundstücksübertragungen sind die Grundlage für die Wohnbauoffensive der FSB. Was Sie damit beschlossen haben, bedeutet nichts anderes, als dass Sie städtisches Kapital zum Leben erweckt haben. Das lag zu niedrigen Buchwerten bei der Stadt und jetzt kommt es zu uns. Wir können auf diesen Flächen Baumaßnahmen machen und können zu erhöhten Werten diese Flächen beleihen. Das ist der Wert dieser Wohnbauoffensive.
Ob dieses Modell wirklich das Gelbe vom Ei ist? Zumal die 10 Millionen ja auch durch die Vermögensentreicherung durch Verkauf an die Eigentümer von Wohnungen und Grundstück geschmälert werden müssten. In dieser Darstellung des Geschäftsführers ist das dann nicht berücksichtigt. Vor allem muss durch die Übertragung der ehemaligen Erbbaugrundstücke der Stadt zu Marktpreisen als in Wert gesetzte städtische Kapitaleinlage ja faktisch von den künftigen Mieterinnen diese, die von Generationen ihrer Vormieterinnen auch abbezahlt worden sind, nämlich die Erbbauzinsen, nun erneut bezahlt werden. Vor diesem Hintergrund ist der angegebene Durchschnittsmietpreis der FSB-Mieten nun auch nicht gerade das Highlight, sondern eher Light, also leicht zu bewerten.
An der nächsten Folie, nämlich an der Mietenentwicklung. Wir liegen zum Stichtag 31.12.2024 bei einer Durchschnittsmiete von 7,22 Euro pro Quadratmeter, damit 28% unter der durchschnittlichen städtischen Miete. Und dokumentieren damit, dass wir ein ganz wichtiger Player sind, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt bereitzuhalten. Mit diesem Mietendurchschnitt liegen wir weiterhin unter den durchschnittlichen Mieten der drei großen Genossenschaften in der Stadt. Das sollte man bei politischen Diskussionen auch im Hinterkopf behalten. Dazu kommt, dass wir mit dem Sozialbonus mittlerweile über 150 Haushalten helfen und Mieterhöhungen deckeln bzw. ganz davon absehen, und damit individuell bei Bedarf und ganz gezielt Hilfe leisten. Es bleiben natürlich Herausforderungen.
Ja, diese Herausforderungen, die bestehen unter anderem auch in dem Eingeständnis auf Nachfragen aus dem Rat zum Verhältnis Ausgaben für Instandhaltung einerseits und zur Modernisierung andererseits. Jedenfalls so richtig überzeugend waren die in der Antwort nicht.
Sie haben erwähnt, dass Sie sehen, dass die Instandhaltungsmaßnahmen sozusagen kostentechnisch verringert werden. Wir agieren sehr stark in den Modernisierungsgebieten, also in den Sanierungsgebieten, sodass viele Maßnahmen sozusagen sich in der die Instandhaltung sozusagen der kleinere Pool ist im Vergleich zu dem, was wir an Modernisierungen uns erarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum das Verhältnis sich etwas ändert. Das heißt nicht, dass wir nicht adäquat in unsere Instandhaltung investieren.
Last not least, übrigens, was da im Immobilienjargon Rückbau heißt, wird eigentlich ganz normal als Abriss bezeichnet. Soweit nur zur Klarstellung.
Das war Michel aus dem Gemeinderat Freiburg zu Wohnberechtigungsscheinen in Freiburg und der langen Warteliste bei der Freiburger Stadtbau am Jahresende 2025. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 22. Januar 2026 durch Konrad.
In my homeland Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.